gar nicht in den nächsten riesigen Wald fahren mit möglichst viel Aufwand und mir 5 Butterdosen schmieren. Und es soll ja einfach zu integrieren sein in dem Alltag. Und manchmal reicht ein Grünstreifen.
Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Nuna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich. Ich freue mich sehr, die liebe Isabel Terhardt bei mir begrüßen zu dürfen. Zum Thema Verbindung oder warum die Verbindung zur Natur für Kinder so wahnsinnig wichtig ist. Ja? Wir werden da in dieses Thema tief eintauchen. Wenn du Mama bist, ist das Thema, oder wenn du Mama, Papa bist, ist das Thema sicherlich super spannend für dich. Aber auch grundsätzlich, wenn du mit Kindern zu tun hast, also für alle, die mit Kindern in irgendeiner Art und Weise zu tun haben, ist das einfach ein unfassbar wichtiges und spannendes Thema. Und Isabel ist genau die Richtige heute für mich im Gespräch. Sie ist neben dem Fakt, dass sie Mutter ist, Frau ist, mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören, staatlich anerkannte Erzieherin, also sie weiß, sie ist vom Fach. Sie ist Naturerzieherin, Naturmentorin, Fachkraft für pädagogische Frühförderung, Kinder-Yoga-Übungsleiterin, finde ich auch total klasse. Sie hat bei mir den Online-Kurs, den Wildpflanzen-Online-Kurs absolviert. Darüber bin ich natürlich auch ganz stolz. Und auch noch Beraterin für Hochsensibilität im Kindes- und Jugendalter. Also ja, Isabel, ich danke dir sehr, dass du heute im Interview dabei bist und uns dein unfassbares Wissen zur Verfügung stellst. Hallo erstmal und ganz herzlich willkommen.
So, und vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich. Dankeschön, auch für die schöne Vorstellung. Danke.
Mehr als gerne. Sag mal, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Also du machst ja jetzt im Prinzip auch Wildnispädagogik in, ich sag mal, im so ganz weitläufigsten Sinne. Ne? Man kann das ja alles so unter diesen Hut packen. Wie bist du selber dazu gekommen?
Ja, das ist eine schöne Einstiegsfrage. Ich bin nach der Schule quasi, habe ich den Wunsch gehabt, ja, ich möchte mit Kindern arbeiten. Irgendwie war das immer schon so meine Vision, meine Berufung. Und dann habe ich die Ausbildung zur Erzieherin gemacht und habe festgestellt, Mensch, das ist schon mal mein ganz großes Herzensthema, was ich unbedingt ja weiter für mich integrieren möchte. Und habe dann relativ früh festgestellt, und das ist auch meiner Kindheit zu schulden quasi, ein Kind vom Land bin, absolut aufgewachsen zwischen Wiesen, Feldern, Wäldern quasi, sehr, sehr frei sein durfte, hat die Natur quasi, ja, ihre Samen immer schon so eingepflanzt bei mir. Und das hat mich immer sehr geprägt. Und ja, ich habe festgestellt, in der Ausbildung zur Erzieherin schon, bei den Themen, ne, da erarbeitet man das alles, da lernt man ganz viel über Erziehungswissenschaften. Und ich fand für mich immer schon ganz spannend, da wirklich auch einen Fokus zu haben. Und es zog mich immer wieder, so kann ich das, glaube ich, sagen, zog es mich nach draußen. Und das hat auch in der Tätigkeit im Kindergarten festgestellt. Ich war dann immer die, ja, wenn was irgendwie draußen angeboten werden konnte, dann bitte ich und ich ja. Und Kinder mit. Das war wirklich schon mal so der, ich sag mal so der Funke, wo ich merkte, okay, da zieht's mich hin. Und dann bin ich Mama geworden und mein Sohnemann war auch so ein kleiner Kandidat von am liebsten nach draußen, bitte. Und da haben wir dann wirklich auch gerade so in der Mutterrolle und ja, ich dann eben auch gemerkt habe, okay, der hat eben auch das Grundbedürfnis, draußen zu sein. Und damit ist ja ist der ganze Stein ins Rollen gekommen, sag ich mal, weil ich dann festgestellt habe, okay, das Kind wird ein bisschen älter, dann geht's so Richtung Kindergarten, wo können wir denn uns umschauen, dann fürs eigene Kind. Und ich habe mir eigentlich den Waldkindergarten gewünscht, den ich aber gar nicht finden konnte hier bei uns. Es hat sich irgendwie so ergeben, dass ich dann gedacht habe, Mensch, eine Waldspielgruppe wäre doch toll, weil es sind ja ganz viele Kinder da im Freundeskreis, die auch gleiche Interessen haben, die draußen spielen wollen, die einfach das Bedürfnis haben, sich draußen zu bewegen, zu erkunden bei Wind und Wetter. Und ich dann festgestellt habe, im Umgang mit Bekanntenkreis, mit den Freunden meines Sohnes, Mensch, da ist einfach das Interesse da. Und dann haben wir, ja, Motivation daraus quasi eine Waldspielgruppe gegründet in einem ganz kleinen Rahmen und haben festgestellt, es ist ein Riesenbedarf und ein Rieseninteresse, weil ja, ich eben gerade so Freundin von Waldkindergärten und dann eben auch aus der Pädagogik kommend natürlich nicht nur den innerlichen Wunsch habe, ach Mensch, das ist ein tolles Thema, sondern eben auch weiß, da steckt so viel hinter. Also es umfasst eigentlich so eine ganze Lebenseinstellung, die dahinter steckt und die eben, ich finde, für unsere Kinder und dann eben auch für die Familien, ich beschränke mich da gar nicht mehr nur auf Kinder, aber natürlich in erster Linie, da fangen wir an, das ist elementar. Das ist mittlerweile, ich finde, ein Grundbedürfnis, draußen zu sein. Ich habe im Laufe der Zeit dann Fortbildungen besucht, habe gesagt, Mensch, die kleine Waldspielgruppe, da geht mein Herz auf. Die ist natürlich immer größer geworden.
Ja, und so kam
eben, genau, da waren dann eben mehrere Waldspielgruppen, die zustande kamen. Dann kam immer mehr Interesse von Kindergärten, die gesagt haben, Mensch, du hast ein schönes kleines Waldstückchen zur Verfügung, dürfen wir dich besuchen kommen? Und ich sag mal, dann kam der Stein immer weiter ins Rollen und ja, hat gar nicht aufgehört zu rollen. Also seitdem rollt es und mein Interesse ist nach wie vor da einfach riesig groß und gerade in Anlehnung an unsere Bildungssysteme und ja, meine Erfahrungen, die ich da sammeln darf mit den Kindern und dann eben auch mit den Eltern, die natürlich dann als Begleitpersonen auch dabei sind, mit Fachkräften, da merkt man, da ist schon, das ist so ein bunter Strauß an Möglichkeiten.
Absolut.
Wunderschön.
Ja. Ich würde gerne zwei Sachen aufgreifen, weil ich die einfach total wichtig finde. Erstens finde ich das total spannend. Du hast gesagt, es gab halt kein Angebot von einer Waldkrabbelgruppe und du hast es einfach selbst gemacht. Also das finde ich total schön, einfach mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer als Inspiration mitzunehmen. Wir haben echt viel in der Hand und genau. Wenn es so etwas in der eigenen Gegend nicht gibt, gibt es ja, also haben wir alle Möglichkeiten, solch eine Gruppe selbst in die Wege zu leiten. Also wir haben es jetzt gerade mit einer Turngruppe. Ich bin auch in einer Waldspielgruppe und wir haben das Thema jetzt mit einer Turngruppe, da haben wir es auch privat einfach organisiert und wir können wirklich, also wir sind nicht darauf angewiesen, dass das Angebot schon da ist. Wir können es auch selber stellen. Ne? Das finde ich einfach ganz wichtig. Es finde ich auch schön, dass du das gesagt hast und auch einfach umgesetzt hast. Und das Zweite, also ich habe meinen Sohn ja auch in so einer Waldspielgruppe und es gehen ja nicht nur die Kinder hin, sondern auch die Erwachsenen. Und mir fällt immer wieder auf, was auch die Erwachsenen gar nicht wissen. Also unsere Spielgruppenleiterin, die nimmt sich immer so Themen vor, wie beispielsweise jetzt war, also manchmal ist es Baumblätter erkennen oder auch Zapfen erkennen oder Vögel erkennen. Ja, und also da wird auch an die Erwachsenen appelliert und auch da das Naturwissen erweitert. Also ich finde, das fördert beide Seiten. Es ist natürlich ja auch, es ist auf der einen Seite super schön, dass die Kinder in der Natur gefördert werden und warum das so wichtig ist, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber auch die Erwachsenen profitieren ganz, ganz enorm davon. Ne? Und ich finde, das ist einfach so ein wundervolles Angebot. Ich habe eine Mutter in der Waldspielgruppe, die ist auch Erzieherin. Und ihr ist zum Beispiel ganz, ganz enorm aufgefallen. Also sie sagt, sie kann innerhalb von wenigen Stunden erkennen, welche Kinder zu Hause immer oder grundsätzlich vorm Bildschirm sitzen und welche Kinder draußen sind.
Ja.
Und das ein ganz einfaches Merkmal ist, dass die Kinder, die viel draußen sind, die sich eben nicht am Bildschirm beschäftigen, sondern mit eigenen Sachen, dass sie wesentlich kreativer sind und auch wesentlich kreativere Lösungsansätze haben. Wohingegen Kinder, die ganze Zeit vom Bildschirm sitzen, dass diese Fähigkeit richtig verloren geht. Ne? Aber da kommen wir ja gleich auch nochmal konkret darauf zu sprechen, warum das so wichtig ist, dass wir die Kinder wieder mehr in die Natur lassen, dass sie den nach draußen schicken, ja, regelrecht nach draußen jagen sollten.
Das ist, sage ich auch immer, als Eltern. Also da profitieren eben alle von, auf jeden Fall. Ja.
Absolut. Und ja, du hast es gerade eigentlich schon gesagt, aber warum ist es dir gerade so ein Herzensanliegen, Wildnispädagogik vor allem mit Kindern umzusetzen?
Also ich habe mich ja ganz, ganz lange eben auch mit durch die Ausbildung zur Erzieherin ja quasi auch und was man da alles lernt, ganz vielschichtig, auch mit dem Thema ja mit ganzheitlichem Lernen, mit Gesundheit, mit Förderung, Fachkraft für pädagogische Frühförderung. Das ist immer so in aller Munde und das ist natürlich auch enorm wichtig. Und ich finde einfach, dann geht es eben auch, du hast das gerade schon angesprochen in eurer Waldspielgruppe, dann wird Wissen vermittelt. Manche Kinder, ne, kommen zur Spielgruppe zum ersten Mal und kennen gar keine Kellerassel. Also das ist in der Tat so. Und ich finde immer, und das ist auch so das, was mir in unserem Konzept der Waldspielgruppe so wichtig ist. Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene, aber bevor die Artenkenntnis und das, ich sag mal, ich kann Kräuter bestimmen oder Bäume unterscheiden, ist für mich erstmal der Zugang dahin, die Grundlage. Und wenn wir sagen, also ich hoffe, so ist es und ich glaube, so ist es auch im Erzieherberuf oder in allen, die mit Kindern arbeiten. Wir verfolgen bestimmte Visionen, Ziele, Vorstellungen. Wir möchten den Kindern etwas mitgeben, sag ich mal. Und bei uns ist es eben auch so. Und ich habe gedacht, oder für uns ist einfach elementar wichtig, ja, die erstmal die Grundlage zu schaffen. Wir sind selber Natur. Also wir sind das Natürlichste überhaupt. Wir sind ein Teil der Natur. Und das finden wir nicht, wenn wir uns eine Doku im Fernsehen oder vor dem Tablet angucken. Da fühlen wir uns auch nicht lebendig. Das ist beschränkt auf den einen Sinn. Und mir ist immer ganz wichtig, dieses ganzheitliche Lernen, dieses mit allen Sinnen. Und dann ist es, wenn ich den Käfer zum ersten Mal sehe, ist erstmal gar nicht so wichtig, was das jetzt für eine Gattung ist, wie genau nennt der sich, das ist egal, oder beim Baum. Aber ich finde dann erstmal die Verbindung da aufzubauen. Und das Kind, man merkt, man kann quasi dabei zuschauen. Und das ist das Schöne, dann zu sehen, okay, erstmal ist vielleicht ein Ekel oder eine Angst oder oh Gott, und was ist das eigentlich? Und dann aber dieses, ach, spannend. Dann ist da nämlich auf einmal eine Motivation, eine Neugierde, die nämlich angeboren ist in jedem Kind. Und das, finde ich, gilt es so lang wie möglich aufrecht zu erhalten und immer wieder wach zu kitzeln bei den Kindern.
Ich grätsch da mal eben rein. Ich glaube ja grundsätzlich nicht, dass Kinder irgendeinen Ekel vor Tieren haben. Ich glaube, das kommt immer von den Eltern oder von den Erwachsenen. Also das ist auch so. Das habe ich mitbekommen. Ich habe tatsächlich auch mitbekommen, wie eine Mutter gesagt hat, ja, Bienen, aber von mir aus können die alle kaputt gemacht werden. Ja, also in einer Waldkrabbelgruppe, ja, in einer Waldspielgruppe. Und Ich glaube wirklich, also erstens, dieser Ekel oder diese Angst davor auch, die ist nicht natürlich. Die wird denen schon anerzogen. Und wenn sie dann aber, und das finde ich so schön, was du gerade gesagt hast, wenn sie dann in Kontakt sind, dann entdecken die das nochmal für sich ganz neu, bewertungsfrei. Und das beobachte ich auch immer wieder. Die sind so neugierig. Und das ist so ein kleiner Minikäfer, der ist so das Spannendste auf der Welt. Ja? Also das ist so schön.
Genau, und dann sind wir ja auch da, ich sag mal, wenn, und so funktioniert auch das Lernen. Also wir können den Kindern, da knüpfen wir ja dann quasi an. Und das ist dann auch so relevant für alle Bildungseinrichtungen, finde ich. Mit Emotionen gefüttert sein und dann natürlich im besten Fall mit positiven und mit Neugierde und Staunen und erstmal, oh, was ist denn das? Und dann finde ich immer, da kann man bei den Kindern, da können wir dann auch wieder so viel, wir können uns selber als Erwachsene auch wieder zurückbesinnen darauf, weil wir letztendlich ja ausgewachsene Kinder sind im besten Falle, aber eben gucken können, ja, dann überlegen wir, weil ich weiß, ein Kind sagte, ach Mensch, der Käfer, der hat ja so lustige, der Waldmistkäfer, so lustige Haare an den Füßen. Die gucken sich die ganz genau an und was kann der damit? Und oh, der kann sich richtig festhalten. Und dann heißt der Mistkäfer, heißt bei uns auch Mist, Waldmistkäfer, aber der ist dann auch das Waldtaxi, weil der gleichzeitig die Parasiten mitnimmt und von A nach B kutschiert. Und dann ist das auf einmal, hat der eine ganz andere Bedeutung oder eine ganz andere Rolle. Der ist auf einmal so, hat Charaktereigenschaften und der ist heute ist der stur, der will gar nicht heraus und will sich gar nicht anschauen lassen. Und dann sage ich immer, sind wir so da, wo ich sage, okay, dann fragen die auch, was ist das denn für der, was ist das genau für ein Käfer? Der ist ja ein bisschen kleiner als der Hirschkäfer. Und da sitzt automatisch, ganz, ganz automatisch und ich finde fast von alleine das Lernen an. Dann sind wir mitten im Sachunterricht, sag ich mal, was wir mit einem Zettel, mit einem Arbeitsblatt allein gar nicht vermitteln können. Und dann sind wir in einer Umgebung, die all das bereithält, was das Kind quasi genau da abholt, mit genau den Zugängen, die es gerade braucht, um auch lernen zu können. Und das ist für mich so, so, so elementar. Für mich, also wenn ich darüber rede, frage ich mich manchmal, wie unsere Kinder das allein in der Schule lernen können. Also ich denke immer, ohne die Bildungseinrichtungen da zu begrenzen oder das eine ist nicht gut genug oder das andere ist besser. Ich finde gerade so die Möglichkeiten, die wir alle haben, nämlich viel mehr wieder nach draußen zu verlagern, gibt in alle gesundheitlichen Bereiche ganz, ganz viel Mehrwert, auf jeden Fall.
Ja. Ja, das ist so banal, wie das klingt, ne? Also schick doch mal dein Kind nach draußen oder Kinder sollten einfach noch mehr und viel mehr in der Natur verbringen. So banal, wie das klingt, aber auf der anderen Seite hat das ja einfach so unfassbar viele Vorteile. Also das fängt, was mir auch so wichtig dabei ist, ist, dass die Kinder einfach von Anfang an Natur schätzen lernen, da eben diese Verbindung zu haben. Und meine Hoffnung ist ja natürlich durch die Arbeit wie bei dir, ja, die du so toll machst oder auch die Jule, meine Waldkrabbel-Kindergruppenleiterin, dass die natürlich mit einem ganz anderen Bewusstsein auch später auf die Natur blicken, einen ganz anderen Zugang haben. Und ne, wir kennen das alle, der Spruch, was man kennt, das schützt und achtet man, das ist ja einfach so wahr. Ne? Und wenn ich irgendwie als kleines Kind lerne, bäh, so ein Käfer ist ekelhaft, ja, dann ist mir das doch später total egal, wenn Pestizide aufs Feld gesprüht werden und alles platt gemacht wird. Wenn ich aber doch einen Zugang habe und mich als Erwachsener stelle ich mir so schön vor, oh, weißt du noch hier, das kleine Taxi, oh, guck mal, das ist ja das Waldtaxi.
Das ist
habe ich doch einen ganz anderen Zugang dazu.
Und das ist wirklich, was auch ganz automatisch dann wirklich vermittelt wird. Also manche stellen sich das so komplex vor, aber das ist das beste Beispiel, wenn wir uns an unserem Waldparkplatz vorne, sag ich mal, wenn wir uns treffen und wir laufen mit der gesamten Gruppe zu unserem Waldhügel, dann ist ein Stückchen Straße da. Und da laufen eben, wenn es wärmer wird, die Mistkäfer von einer Seite zur anderen. Und die Kinder, die sind alle, die fangen an und spätestens beim dritten Mal, wenn die mit rüberlaufen, wissen die, oh stopp, Mistkäfer. Dann wird immer ein Schild hochgehalten oder stopp, damit kein anderer drauftritt. Der muss erst gerettet werden. Und wehe, die sehen, in weiter Ferne kommt das Postauto, um Gottes Willen. Da muss die Straße erst, da wird jeder Käfer akribisch gerettet, von A nach B, von der einen Seite zur anderen Seite gesetzt. Und das ist so klein und es fühlt sich fast so an wie, ach, so der kleine banale Käfer, der wird da gerettet, aber das trägt Früchte. Und das ist im Prinzip, wie du das gerade gesagt hast, man legt den Samen. Und wenn wir heute sprechen alle über Klimaschutz und was können wir für unsere Erde tun und unser menschliches Miteinander. Also ich glaube, dadurch, dass wir ja alle Teil der Natur sind, dann es entwickelt sich eine ganz andere Wertschätzung und es ist so wichtig. Also die brauchen wir heute mehr denn je. Und die lässt sich eben nicht am Bildschirm erklären, beibringen, zeigen. Das sind Erfahrungen, die müssen schon wirklich gesammelt werden. Ja, selbst gesammelt werden.
Und dann passiert das ja einfach, ne? Also das gelernt, also es ist ja, wenn ich an Lernen denke, denke ich eigentlich ganz oft so an Frontalunterricht und so. Aber das ist ja das Schöne, in der Natur wird das Wissen irgendwie ganz natürlich, also die Kinder saugen das Naturwissen ganz natürlich irgendwie auf.
Genau, das ist im Prinzip ja auch das, was wir immer wieder feststellen, auch wenn uns Schulklassen besuchen oder Kindergartenkinder besuchen, die Vorschulkinder in verschiedenen Projekten, die dann zu uns kommen. Und ich betone das dann auch immer im Vorfeld. Ich sage mal, bei uns gibt es gar nicht so Sachunterricht von der Stange, ne, zu einem bestimmten Ziel, sondern Ja, und jedes Kind ist auch so eingeladen. Und ich finde, das ist ja auch so diesen eigenen Raum wahren. Und das eine Kind hat ganz schnell den Zugang und findet im Wald auf, legt los, ist da und legt los. Findet auf einmal ganz viel und will forschen und weiß gar nicht so recht, wo zuerst. Und es gibt auch Kinder, die stehen da und sind erstmal, was soll ich denn jetzt machen? Also da merkt man dann auch. Und das ist eben auch dieses, was ich so wichtig finde, weil es so individuell ist. Ich kann als Spielgruppenleitung oder als Waldpädagogin dann gar nicht mein Schema F, meinen roten Faden einfach abspulen, sondern schau, wo steht das Kind und welches Tor im Kopf, sage ich mal, welche Synapsen braucht es gerade verknüpft, damit es in die Aktion kommen kann, damit es erstmal vielleicht nimmt es die Beobachterrolle ein und kommt dann von ganz alleine im ganz eigenen Tempo zu einem bestimmten Thema und findet Zugang. Und das ist eine ganz andere nachhaltige Lernerfahrung, als wenn ich komme und ihnen vorgebe, wir lernen heute was über Marienkäfer und wir fangen hier an und hören da vorne auf und jeder bitte der Reihe nach. Das ist, nee, es muss lebendig sein. Und da sind wir ja dann auch. Wir brauchen alle unsere Sinne. Also was ich natürlich kann ich es lesen, ich kann ganz viel über den Marienkäfer lesen und weiß am Ende auch ein bisschen was im besten Fall, wenn ich es dann behalten habe. Aber es ist anders und es ist ganz anders nachhaltig, wenn ich das mit all meinen Sinnen erfahren darf, wenn ich das draußen erfahren darf, wenn ich den auch fühle, wie der über meine Hand krabbelt. Das kann ich nicht, das kann ich nachlesen, wie sich das anfühlen könnte. Aber es geht um die Sinneserfahrungen und die sind Mangelware. Das ist auch nochmal das, was ich ganz wichtig finde. Und wenn wir uns evolutionsbiologisch betrachten, wo sind wir jetzt? Wo waren wir noch vor einigen 100 Jahren? Also wir sind evolutionsbiologisch draußen Menschen. Und das ist in unserem Gehirn immer noch veranlagt. Und das vergessen manchmal, vergessen wir dann auch, wenn unsere Kinder nach 6 Stunden Frontalunterricht und dann 2 Stunden Hausaufgaben. Also ich finde, je öfter man die Tür aufmacht und dann ganze Sinne und das Lernen draußen, und dann spielerisch, übers Spiel, über das Freispiel. Das ist ja so für mich was ich nicht oft genug sagen kann, was einfach so wichtig. Ja.
Sag mal, kannst du, oder anders gefragt, wenn jetzt Kinder zu dir kommen, du hast ja gesagt, es kommen auch Klassen, andere Gruppen zu dir, wenn da Kinder mit bei sind, die normalerweise nicht oft draußen sind, das merkst du wahrscheinlich ja auch, ne? Wie schnell sind die drin? Wie schnell haben die sich connected?
Ja, das ist natürlich auch immer ganz unterschiedlich. Es kommt immer so auch auf die Persönlichkeit des Kindes an. Man merkt das schon. Also manchmal ist es so, der Klassiker ist eigentlich, dass die mich dann angucken und darauf warten, dass ich denen jetzt sage, was die machen sollen. Also das ist so dieses, und da sprechen wir auch von Fantasie, Kreativität. Die ist in dir drin und die darfst du benutzen und dann passiert auch was. Und wenn ich dir sage, du sollst was machen, manchmal kann ich mich zurücklehnen und ein Kind sagte irgendwann, ach Mensch, mir ist total langweilig, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ist ja spannend, dann warte doch noch mal kurz ab. Und dann es setzte sich in die Hängematte, wir haben immer so kleine Hängematten im Wald. Und es schaukelte und schaukelte und ich habe gedacht, also das allein ist ja auch schon, da schaukelt es hin und her, einfach mal die Seele schaukeln lassen, heißt ja so gut. Und dabei, ja, kann man quasi zuschauen, wie dann links und rechts geguckt wird, was machen die anderen Kinder, denn andere sind vielleicht schon viel, viel schneller in ein Spiel vertieft oder haben ein Insekt gefunden, was erforscht werden muss. Und man merkt dann quasi, wie die Kinder anfangen, okay, was kann ich überhaupt machen oder ne, was gibt's denn hier überhaupt? Und dann erstmal so in dieses vorsichtige Herantasten gehen, ne, und erstmal gucken und dann auf einmal hoch. Und wenn sie dann noch den Freund von links und rechts mitnehmen können, also man merkt, es ist noch nie in meinen 8 Jahren, die ich jetzt im Wald arbeite mit Kindern, es ist noch nie vorgekommen, dass ein Kind nicht irgendwann den Zugang gefunden hat, ne, auf seine ganz eigene Art und Weise. Für mich als Pädagogin ist da immer so wichtig, auch den Raum zu wahren, nicht vorzugehen und zu sagen, Mensch, dann guck doch mal hier und mach doch mal so, sondern ja auch wieder Impulse, ganz, ganz kleine, ne? Einfach zu sagen, lass mal wirken oder lass dich mal einladen, vielleicht ruft dich ja gleich mal ein Käfer oder schau mal, wo führt's dich hin? Wo ruft's dich hier im Wald? Und dann passiert was. Und das erfordert aber ja, eine gewisse Toleranz eben auch. Und auch das Wissen, dass sowas total wichtig ist, um kreative Prozesse in Gang zu bringen,
Ja.
die nämlich eben nicht vorgeschrieben sein sollen. Ja.
Ja, da sagst du was total Wichtiges. Ich meine, wir kennen das aus der Schule, da ist es ja einfach so, also ich spreche jetzt von der konventionellen Schule, ja. Da ist es ja einfach so, dass wir alles vorgegeben bekommen. Mach dies, mach jenes, mach jetzt das, mach dieses, ja. Also da werden, ich sage mal, Kreativität, auch kreative Lösungen für sich entwickeln und aus sich heraus etwas entstehen zu lassen, das steht ja nicht unbedingt im Fokus. Und diese Fähigkeit, die wird ja auch total kaputt gemacht, eben dadurch, dass die Kinder schon von klein auf mittlerweile an Bildschirme gewöhnt sind. Und das ist ja einfach so eine, also wenn das fehlt, wenn diese Fähigkeit fehlt, kreative Lösungen aus sich heraus ja entstehen zu lassen, in sich zu finden oder überhaupt, es geht ja nicht nur, mit Lösungen meine ich ja nicht nur, ich möchte jetzt ein Problem lösen, sondern was mache ich, was stelle ich mit mir an? Sitze ich einfach den ganzen lieben langen Tag da rum und warte darauf, dass was passiert? Oder nehme ich selbst in die Hand, überlege mir eigenständig etwas? Ja? Das ist ja eine unfassbar wertvolle, fürs ganze Leben wichtige Eigenschaft.
Ja,
Ja, sind
ja.
es, und man kann es auch da noch weiter ausdehnen, sind es die anderen schuld oder finde ich selbst eine Lösung? Deswegen finde ich das so schön, was du auch am Anfang gesagt hast, dass du selber die Waldkrabbelgruppe ins Leben gerufen hast, weil es die noch nicht gab. Ne? Warte ich darauf, dass es für mich erledigt wird oder mache ich es einfach selber? Das ist einfach unschätzbar wertvoll, wenn du solch ein Wissen vermittelst und ob ich jetzt in einer Waldspielgruppe bin oder nicht, ich kann ja auch mein Kind einfach mal nach draußen schicken, ja, und gucken, was passiert. So wie du
Genau.
gesagt hast, nur kleine Impulse geben, einfach mal sein lassen. Ich muss dann auch so ein bisschen an mich denken. Ich bin ja immer, ich bin so eine Schwarzmalerin. Ich sehe ja immer, oh mein Gott, jetzt fällt der gleich jetzt. Ne? Also in meinem Kopf habe ich immer die Horrorfilme schlechthin ablaufen und aus außen hin immer so, ja, alles voll easy und entspannt. Da muss ich.
Das kann man ja auch noch, da darf man ja reinwachsen, ne? Oder eben.
Aber sein Kind einfach mal lassen und sein Kind auch mal abseits der Wege gehen lassen und
Und ich glaube, genau, da sprichst du wenn ich da eingrätschen darf, das
ja,
finde ich total wichtig. Die bringt es ja draußen auch mit, ne? Also dieses, ja, seine eigenen Risiken mal einschätzen zu lernen. Oder die Kinder, wenn wir jetzt, ich sag mal, ganz körperlich betrachtet, die motorischen Fähigkeiten, die wir
ja.
natürlich draußen in so vielfältiger Weise ganz automatisch fördern. Dann ist es, ich sag mal, bei uns ist das das beste Beispiel. Unser Waldplatz liegt auf einem Hügel. Und wenn die ganz Kleinen ab dem Laufalter zu uns kommen, da sind die Füße ja, die sind ja winzig, die wackeln noch so richtig hin und her und sie schaffen es, den Waldhügel hochzulaufen. Und da sage ich den Eltern auch immer wieder, was das für eine motorische Leistung ist. Also das Gleichgewicht zu halten und dann wirklich im Wald ist nichts gerade. Wir haben eine kleine Mischküche, die immer schief ist und die Suppe läuft immer links runter. Und trotzdem, also auch da zu gucken, Mensch, die müssen, ich beobachte das dann auch so gerne und auch die Mütter beobachten dann so gerne und staunen selber, weil man kann beim Lernen, beim Entwickeln quasi zuschauen. Das ist
Ja.
wirklich gigantisch. Und ich finde auch da das so enorm wichtig, wie du das gerade gesagt hast. Du hast dann den schwarzen Film und denkst, oh Gott, und wenn das passiert und das, klar, also das ist natürlich auch evolutionsbiologisch vielleicht bei dem einen stärker, bei dem anderen abgeschwächter, aber den Kindern zuzutrauen, ein eigenes Körpergefühl zu entwickeln.
Ja.
Und da kommen auch gerade, ich sag mal, im Waldkindergarten, in Naturspielgruppen oder einfach beim Freispiel. Ich treffe mich mit dem Kaffee-Date mit meiner Freundin und Kindern beim nächsten Mal auf einer Picknickdecke im Wald. Da merkt man ganz schnell, dann wird natürlich auch so mal gerne ausprobiert von den Kindern. Das ist nämlich ein Grundbedürfnis, so ein bisschen Risikofähigkeit
Ja.
einschätzen können. Ich möchte das lernen können. Und wenn wir immer Stopp und hier nicht und bleib auf dem vorgefertigten Weg. Da sind wir dann auch wieder. Vorgefertigter Weg,
Ja.
der gibt natürlich gar nicht so viel Struktur her, wie mein Gehirn vielleicht gerade aber braucht. Und das merkt man enorm, weil du mich vorhin gefragt hast, merkt man manchmal so den Unterschied, ne? Die Kinder, die das vielleicht noch gar nicht so kennen oder die häufiger im Wald auch sind, man merkt es auch am Körpergefühl, weil unser Körper ist ja ein wunderbares Werkzeug. Und wenn ich dann lerne, boah, ich kann da drüber balancieren und muss mir mal kurz eine kleine Brücke bauen, damit ich über diese riesen Schlammpfütze komme, da entwickle ich so viele Strategien und dann lerne ich meinen Körper einzusetzen. Und das ist natürlich, finde ich, auch was, was von unschätzbarem Wert ist, einfach für das gesamte Körpergefühl. Und eben auch zu wissen, okay, ich traue mich jetzt hier runterzuspringen von Ast Nummer 2, den dritten lasse ich lieber, der ist mir zu hoch. Und auch da zu gucken, wie fühlt sich denn, oh, kribbelt, 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 springe ich lieber nicht runter. Wie fühlt sich das an? Also da zu wissen, das kann man besser, da musste ich irgendwo habe ich das gelesen, das kann man besser im Kindesalter üben dürfen, als nachher im Erwachsenenalter, weil da heilen die Knochen nicht mehr so schnell überspitzt. Also das ist einfach was, wo ich finde, dafür ist die Kindheit, das dürfen die und sollen die ausprobieren. Und umso besser und umso vertrauter wird das Gefühl für den eigenen Körper. Und wenn wir da jetzt weitergehen oder tiefer, na klar, das zieht seine Bahnen durch das ganze spätere Leben. Und das finde ich eben auch was nicht unterschätzt werden darf. Wirklich auch, wo es gar nicht unbedingt nur die Turnhalle und die Psychomotorikgruppe in der Turnhalle sein muss, die ist auch super toll, die macht Spaß und die ist lustig und die hat ihren ganz unschätzbaren Wert, aber der Wald und die Natur und die Schlammpfütze und all das ist da nochmal eine Wundertüte obendrauf und die sollte für jedes Kind zugänglich sein.
Ich habe mal von einer Studie gelesen, dass Kinder mit ADHS, wenn die viel draußen sind, fast keine Symptome mehr haben, beziehungsweise sogar symptomfrei sind. Hast du solche Erfahrungen auch schon machen dürfen in deinen Gruppen?
Ja, also wir haben auch Kinder da, die eben von ADHS oder ADS betroffen sind. Und ich finde immer, auch da ist es immer eine Frage, was liegt wirklich vor, wie ist die Ausprägung, sag ich mal. Aber da kommen wir auch wieder zu dem gesundheitlichen Aspekt, sag ich mal. Es liegt ja auf der Hand, dass wenn ich meinen Körper bewege, wenn ich in Bewegung bin, wenn ich im Wald bin oder auf der Wiese, ich sage das mal, in der Natur bin, dann habe ich ganz andere Rahmenbedingungen. Also wenn das Kind dann einfach in diesem freien Raum sein kann, ist es ganz anders gefordert, mit Sinneseinsatz, mit seinem Körper, mit die Lautstärke ist anders. Also ich habe ja eben auch so den Schwerpunkt auf die hochsensiblen Kinder und auch, ich glaube, da mache ich gar nicht so den Unterschied. Das ist einfach es ist super, super spannend, da zu beobachten, was alleine die räumliche Änderung, was das verursacht oder was das ausmacht, sage ich mal, weil es ist im Prinzip so, dass natürlich das Gehirn auch ganz anders gefragt ist, gefordert ist. Je öfter man diese Möglichkeit hat, es auch draußen ausleben zu dürfen, den Bewegungsdrang ausleben zu dürfen, das ist einfach, das ist so gesundheitsfördernd in so vielen Bereichen. Da ist auf jeden Fall, also ich sage auch immer, gerade da, wir haben eben auch Kinder, die uns besuchen und wo dann eben auch gesagt wird, Mensch, oder wo wir die Rückmeldung von den Eltern kriegen, die sind wie ausgewechselt. Ach. Ja, weil die können sich, ich sage immer, der Wald hat keine geschlossenen Türen, ne? Oder keinen drückenden Raum. Also je nachdem, wie das Kind eben auch so auf räumliche Enge, auf zu viele Kinder, auf einem Haufen, ne? Du hast immer die Möglichkeit, hinter dem nächsten Baum mal zu verschwinden oder mit Stäben oder irgendwie was zu bauen, was zu konstruieren, zu versinken. Also wenn es so um Achtsamkeit, um Lautstärke, um Sinnesreize im Allgemeinen, ne? Also ich sag mal, unser überreiztes Gehirn und auch das der Kinder, das macht ja was. Das ist einfach, es kommen ständig, prasseln die Reize auf uns ein, auf das Gehirn. Und ich sage immer, wir sind alle irgendwie überreizt. Und der Wald oder der Aufenthalt in der Natur, der schafft da eben wieder den Raum. Es kann sich alles sortieren. Es findet eine ganz andere Sortierung und es ist eine ganz andere, ein ganz anderes Körpergefühl. Es ist eine Lebendigkeit und ja, ich finde, da merkt man einfach, das ist so wichtig für alle, wirklich.
Ich höre irgendwie gerade die ganze Zeit so die Mütter, die in der Stadt leben und sich vielleicht jetzt denken so, ja, ihr habt ja schön reden, ihr lebt ja auf dem Land, ihr habt ja den Wald direkt um die Ecke und wir hier in der Stadt, was machen wir, bitteschön? Aber
ja.
Auch in der Stadt, ich habe ja in Düsseldorf gewohnt und auch in Köln. Da ist es ja auch so, dass man überall grüne Flecken hat. Ne? Es geht ja vor allem auch darum, einfach rauszukommen. Raus aus der Betonwüste, rein ins Grüne. Und all das, was du ja jetzt beschrieben hast, Wald ist natürlich Optimum. Ne? Das ist ja auch grundsätzlich nochmal, es ist einfach eine etwas andere Atmosphäre als jetzt zum Beispiel ein Stadtpark. Aber auch im Stadtpark habe ich Bäume, ich habe die Käfer, ich habe die Wiese. Ja, also auch da können sich Kinder draußen austoben, ne?
Das finde ich auch total wichtig. Also ich bin jetzt selber nie in wirklich großen Städten unterwegs, aber ich weiß zum Beispiel, dass es auch in Berlin zum Beispiel wunderschöne grüne Ecken gibt. Ich glaube, in jeder Stadt findet man grüne Ecken. Und auch bei uns hier auf dem Land, sag ich mal, ich wurde von einer Kita gebucht, die gesagt hat, ach, wir können aber jetzt für das Wald- oder Naturangebot gar nicht in den Garten. Die hatten auch einen schönen Garten, weil der wird umgebaut. Wir müssen quasi auf den Schotterplatz. Und ich war ganz entsetzt und habe gedacht, okay, Schotterplatz. Und habe gedacht, ach du liebes Lottchen, was mache ich denn für ein schönes Naturangebot auf einem Schotterplatz? Und dann war ich, und das ist ja das Schöne, wenn wir die Kinder vor unseren Augen sehen, es ist im Prinzip total egal, wo ich bin. Und wenn man so wirklich diese Wildnis, also deswegen sage ich auch immer, mein Herz schlägt so für die Wildnispädagogik, weil da ja dieses Wort Wildnis schon großartig ist, das passt zu uns. Zu den Kindern auf jeden Fall. Wir waren mit den Vorschulkindern auf diesem Schotterplatz und der war umrandet von einem relativ breiten Grünstreifen. Aber es war ein Grünstreifen. Ich glaube, es wuchs ein paar Wildpflanzen, waren auch da, die habe ich entdeckt, haben die Kinder später auch entdeckt. Und es waren 2 Stunden und ich habe gedacht, okay, wir lassen das mal auf uns zukommen. Und es war der Knaller, kann ich wirklich sagen, weil ich selber Bauklötze gestaunt habe mit den Kindern. Wir haben nämlich diesen Grünstreifen quasi auf links gedreht, in Anführungsstrichen, ganz achtsam natürlich. Die Kinder haben Lupendosen bekommen und es gibt so, so viele Tiere. Es gibt so viel und gerade dann, wenn man sie so gar nicht erwartet, also wir hatten einen Riesenheufährtchen. Das war wunderschön. Die Kinder haben gedacht, das gibt's ja gar nicht. Es war eine Blindschleiche auf einmal da. Das war Glück, das war wirklich wie bestellt. Und dieser Ascheplatz und dazwischen diesen kleinen Steinchen wurden so kleine Käfer gefunden. Und die Kinder, ich weiß, die saßen darauf, die sahen nachher aus von diesem Staub und hatten dann noch die Steine an den Knien kleben quasi, aber haben wirklich dieses kleine Fleckchen Erde, was ja jetzt erstmal augenscheinlich so gar nicht nach Wildnis und vielen wildnispädagogischen Möglichkeiten aussah, haben die quasi so richtig zum Leben erweckt. Und da auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich muss gar nicht in den nächsten riesigen Wald fahren mit möglichst viel Aufwand und mir 5 Butterdosen schmieren. Und es soll ja einfach zu integrieren sein in dem Alltag. Und manchmal reicht ein Grünstreifen. Oder man sagt, was ist die nächste wilde Pflanze, die wir finden? Oder welchen Baum haben wir hier um die Ecke? Oder was ist der nächste Baum? Und wer könnte da wohnen? Und vielleicht mal eine Lupendose mitzunehmen und zu gucken, was wohnt unter der Baumrinde oder was findet man da. Kleiner Tipp auch, ich finde, in jede Tasche einer Mama oder eines Papas sollte eine Lupendose und ein Kitzelpinsel drin sein. Das ist ein ganz einfacher Pinsel aus dem Wasserfarbkasten, den wir quasi dann nicht mit Farbe zum Malen nutzen, sondern das ist der Kitzelpinsel, wenn man wirklich mal so eine ganz kleine, weiß ich nicht, Kellerassel zwischen der Baumrinde herauskitzeln will, weil man sich die ansehen will, damit unsere großen Finger nämlich nicht die kleinen Füßchen irgendwie einquetschen, sind das immer unsere Kitzelpinsel. Und es braucht nicht viel, um da Wildnis einfach auch in den Alltag einzuladen. Ne? Und das Schöne ist, man merkt relativ schnell, nicht nur beim Kind, sondern auch bei einem selber, wie lebendig man sich danach fühlt und was das so mit einem macht und auch so diese Wertschätzung für alles, was uns ja so umgibt und was eigentlich so schön und wertvoll ist und was gepflegt und gehegt und geliebt werden soll. Und das ist was, Ja, wenn das alle machen und wenn auch die Kinder dann nach einem langen Schultag oder nach vielen Terminen, die jetzt wirklich im Haus stattfinden mussten, dann ist es völlig okay. Aber wirklich so in dieses Gleichgewicht zurückzukommen, okay, dann bauen wir uns auch eine kleine Draußenzeit ein und wenn es der Grünstreifen ist oder weiß ich nicht, im besten Fall dann ein Spieltreffen mal auf einer Wiese oder so, ne, wenn man das einrichten kann. Ja, das ist auf jeden Fall meine Herzensempfehlung, ja.
Das ist auch, also das ist so ein schöner, ja, schöner Schluss, finde ich, weil du das einfach nochmal so auf den Punkt gebracht hast, dass es einfach nicht viel braucht. Das spielt keine Rolle, wo ich lebe.
Genau.
Natur ist auch in der schlimmsten Betonwüste immer um uns herum. Und den Kindern da den Zugang zu ermöglichen, ist auch eine Bereicherung für die Eltern,
Auf
keine
jeden Fall.
Frage. Aber eben auch eine ganz, ganz große Bereicherung für, ja, für die Kinder. Wir haben jetzt so viel aufgezählt, glaube ich, ne? Also es gibt so viele Gründe, warum du bitte dein Kind oder deine Kinder ab sofort noch viel, viel mehr vor die Türe lockst, weil es da einfach auch so viel zu entdecken gibt.
Genau.
Und es ist so bereichernd. Und wir wollen ja, letztlich wollen wir alle das Beste für unsere Kinder, ne? Und das ist definitiv etwas, womit wir unseren Kindern wirklich etwas Gutes tun.
Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Schön.
Dankeschön. Danke, danke, danke. Ich hoffe sehr, dass wir mit diesem Interview ganz, ganz viele Menschen inspirieren konnten.
Ja, das wäre schön.
Dich verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Sag mir nochmal eben, aus welcher Ecke kommst du?
Aus Wesel.
Oh, da gibt es vielleicht ja den einen oder anderen, der jetzt zuhört und sich denkt, boah, ich will unbedingt auch bei der Isabel in die Waldkrabbelgruppe oder
Oder
dieses
eben,
Angebot nutzen, ne?
ja, wenn eben auch Fragen sind, ne? Ich finde, gerade wenn es darum geht, jemand mag vielleicht gerne selber eine Waldspielgruppe gründen, ne? Oder einfach da, also ich werf gerne Konfetti in Form von, ja, traut euch raus und wie du das auch gesagt hast, selbst organisiert, ne? Das
Ja,
ist
toll.
super schön.
Das packen wir alles in die Shownotes. Wer in Kontakt treten möchte mit dir, findet da deine Kontaktinfos. Ja, danke schön für deine Zeit, auch für dein Wirken, dass du so schöne Samen legst und setzt und hoffentlich da noch viel weiter und größer wirken kannst.
Vielen, vielen Dank. Sehr gerne auch.
Danke. Ja. Dann würde ich sagen, ja, vielen, vielen Dank auch an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die bis hierher zugehört haben. Wenn dir die Folge gefallen hat, darfst du uns super, super gerne ein bisschen Liebe dalassen in Form einer Bewertung. Das würde uns sehr freuen. Und wie gesagt, wenn du mehr über Isabel erfahren möchtest, über ihre Arbeit oder sogar in Kontakt treten möchtest mit ihr, findest du alle Infos in den Shownotes. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, dass du da warst, Isabel. Tschüss.